euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Erinnern Sie sich noch an diesen Streit vor wenigen Wochen? Da hatte der Vatikan im Rahmen der lateinischen Messe ein Karfreitagsgebet wieder eingeführt, in dem es unter anderem folgendermaßen heißt: Lass uns auch bitten für die Juden, auf dass Gott, unser Herr, ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus als den Retter aller Menschen erkennen. Nun, dieses Gebet ist nicht speziell katholisch. Schon der Apostel Paulus betet ja im Römerbrief Kapitel 10 am Anfang: Meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Und im Zusammenhang macht Paulus deutlich, gerettet werden sie allein durch den Herrn Jesus Christus, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Soweit Paulus. Und nun haben hohe Vertreter des Judentums auf dieses Karfreitagsgebet mit Empörung reagiert. Etwa der Vizepräsident des Zentralrates der Juden, Salomon Korn, hat gesagt, dadurch würde man die Juden erniedrigen, wenn man um ihre Erleuchtung für Christus bitten würde und sie zu einer zweitklassigen Religion machen. Und der bekannte Rabbiner Walter Homolka hat in einem Spiegel Online-Interview am 20. März Folgendes gesagt: Das sei eben das Problem, dass dieses Gebet zeige, dass auch für die Juden der Weg zum Heil nur über Jesus den Heiland führen würde. Und das würde doch der Judenmission Tor und Tür öffnen. Das könnte leicht Antisemitismus hervorrufen. Und Homolka zitiert dann den Rabbiner Henry Brandt, der vor einiger Zeit gesagt hat, jeder Anflug der Möglichkeit einer Judenmission sei ein feindlicher Akt, eine Fortsetzung der Untaten Hitlers den Juden gegenüber. Und dann sagt Homolka in diesem Interview weiter, auf die Frage des Spiegel, dass doch Jesus selbst unter Juden missioniert habe, sagt Homolka, ja, das sei etwas anderes gewesen, das wäre im Rahmen eines innerjüdischen Dialogs passiert. Und dann Zitat, aber die Kirche hat etwas daraus gemacht, was etwas ganz anderes ist. Sie hat dem Rabbi Jesus Göttlichkeit verliehen und behauptet auch noch, der Kreuzestod dieses Rabbis sei für meinen persönlichen Gnadenstand relevant. Also die Kirche habe Jesus erst zum Gottessohn gemacht und würde dann auch noch behaupten, dass das, was Jesus am Kreuz tat, für unsere Stellung vor Gott wichtig sei. Und dann fährt Homolka fort und sagt, eine kollektive Erwartung an das Judentum, Jesus als Heiland anzuerkennen, ist eine schwere Belastung. Soweit diese Reaktion. Und dieser Zwischenfall, der legt nun den Finger auf eine Wunde, die so alt ist wie das Neue Testament. Es ist genau die gleiche Frage, die hier und dort erörtert wird. Wie steht es um das Verhältnis zwischen dem jüdischen Volk und der christlichen Gemeinde? Vor allem, was dürfen wir über Jesus sagen? Es sind heute die gleichen Fragen wie damals. Und unsere Predigtreihe, die wir heute Morgen fortsetzen wollen über die Apostelgeschichte, lässt uns gar keine andere Wahl, als uns diesen Fragen zu stellen. Auch die Apostel wurden ja damals geradezu gezwungen, aufgrund ihrer persönlichen Situation. Ja, sie waren Juden von Geburt und Christen durch Bekehrung. Sie waren Judenchristen. Und sie wurden dazu gezwungen, Stellung zu beziehen durch ihre Mitbürger, durch ihre Volksgenossen. Und die Frage ist, was haben wir als Gemeinde Jesu Christi mit dem Volk Israel zu tun, mit dem Volk der Juden? Was ist an Israel Besonderes? Das könnte das Thema über unserer Predigt heute Morgen sein. Was ist an Israel Besonderes? Und was hat das mit meinem persönlichen Glauben als Christ zu tun? Und gibt es irgendeine legitime Verbindung zwischen dem Volk Israel aus dem Alten Testament und jenem Staatswesen, das in 10 Tagen sein 60-jähriges Bestehen feiern wird, am 14. Mai. Sie wissen, am 14. Mai 1948 rief Ben-Gurion in Tel Aviv den unabhängigen Staat Israel aus. Und jetzt gibt es dort eine Bevölkerung von etwa 7 Millionen Menschen, 7 Millionen Juden. In der Bibel jedenfalls, da spielt das Volk der Juden eine große Rolle. Im Neuen Testament, da ist es die Kultur, in die Jesus Christus hineingeboren wird. Er wächst auf in einem jüdischen Elternhaus. Viele Ereignisse im Neuen Testament werden erst verständlich, wenn man weiß, wie das Judentum denkt, wie es glaubt, wie es lebt, wie es empfindet. Und bis heute haben wir als Christen mit dem Judentum dasselbe Alte Testament gemeinsam. Das haben wir nicht mal mit der römisch-katholischen Kirche gemeinsam. Die römisch-katholische Kirche hat noch die Apokryphen dazu genommen. Aber die Bibel des Judentums ist unser Altes Testament. Das haben wir völlig gleich. Und dort im Alten Testament geht es ab dem 12. Kapitel schwerpunktmäßig um die Geschichte des jüdischen Volkes. Ab 1. Mose 12. Mit Abraham geht's los. Und Jesus Christus hat sich mit diesem Alten Testament sehr stark identifiziert. Er hat gesagt, das ist von Anfang bis Ende das Wort Gottes. Und dort im Alten Testament ist Israel God's own country, wenn Sie so wollen. Das auserwählte Volk. Das ist Israel. Und trotzdem schützt dieser Status sie nicht vor Vertreibung, schützt sie nicht vor Belagerung, schützt sie nicht vor Verfolgung, schützt sie nicht vor dem Holocaust. Und in den dunkelsten Stunden haben sie immer noch diese Verheißung, die wie ein Leuchtstrahl über ihrer Geschichte steht. Der Messias wird kommen und die Not abwenden. Und er wird Rettung bringen. Und dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus Christus. Und er passt genau zu dem Porträt, das das Alte Testament von Jesus gezeichnet hat. Von dem Messias, von dem Christus, von dem Retter gezeichnet hat. Er passt genau da hinein. Aber die Mehrheit des jüdischen Volkes lehnt ihn ab. Und nun ist es für die Identität der jungen Gemeinde von Anfang an eine Schlüsselfrage gewesen, wie stehen wir zum Judentum? Und wir können uns bis heute dieser Frage nicht entziehen. Wir müssen unser Verhältnis zu Israel immer wieder klären. Und bisher haben wir in der Predigtreihe gesehen, dass die ersten Christen eine sehr, sehr enge Verbindung zum Judentum empfunden haben. Sie haben offensichtlich weiter an den Lobgottesdiensten im Tempel teilgenommen, jedenfalls teilweise. Sie haben eigene Treffen in der Säulenhalle Salomos durchgeführt, die zum erweiterten Tempelbereich gehörte. Und auch unser Predigttext heute Morgen berichtet von einer Situation, die sich in dieser Säulenhalle abgespielt hat. In dieser Säulenhalle rund um den Tempel. Es ist der Schlussteil einer Rede, die der Apostel Petrus dort hält. Und wenn Sie beim ersten Teil dabei waren, dann erinnern Sie sich noch, Petrus und sein Kollege, sein Apostelkollege kommen da an diese schöne Pforte im Tempel. Da sitzt ein Gelähmter, er will eine milde Gabe haben zur Aufbesserung seiner Tageskasse. Und dann sagt Petrus zu ihm, Silber und Gold habe ich jetzt nicht für dich, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus. Nimm dein Bett, steh auf und geh. Und das klappt. Das klappt. Das ist unvorstellbar. Er kommt auf die Füße. Das ist das schönste Geschenk, die größte Nachricht, die ihm jemals jemand bis dahin gesagt hatte. Und er springt und jubelt und lobt Gott. Und das kann man schon bald nicht mehr verheimlichen. Die Nachricht breitet sich in Windeseile aus. Und als der Massenauflauf immer größer wird, nutzt Petrus die Gelegenheit für eine öffentliche Erklärung. Und er sagt, zieht keine falschen Schlüsse draus, nicht wir haben ihn geheilt, sondern Jesus Christus, der auferstandene Jesus. Durch seine Kraft, durch seine Autorität ist das geschehen. Und dann hält Petrus eine missionarische Predigt und sagt, Leute, ihr alle braucht diesen Jesus, weil ihr alle ohne Gott, ohne wirkliches, tiefes Vertrauen und echten Gehorsam zu dem lebendigen Gott lebt, weil wir alle Gottes Maßstab nicht gerecht werden. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Vergebung. Und er ist gekommen und er ist auferstanden und er lebt. Er ist jetzt in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen und er fordert alle Menschen auf, sich zu ihm zu bekehren und ihn anzurufen im Glauben als ihren Erlöser. Und schon in diesen Versen wird deutlich, wie stark Petrus auch auf seine jüdischen Volksgenossen eingeht. Das meiste von dem, was er in diesen Versen sagt, gilt für alle Menschen. Aber man merkt auch, dass er sich ganz gezielt auf seine Landsleute einstellt. In dieser großen Rede, da hat er in Vers 12 ganz deutlich gesagt, ihr Männer von Israel, das sagt er zu Beginn der Rede, dann benennt er die Adressaten, ihr Männer von Israel, sagt er in Vers 12, was wundert ihr euch darüber, dass der gesund geworden ist? Und in Vers 17 sagt er es dann nochmal, nun liebe Brüder, und damit meint er seine jüdischen Volksgenossen, mit diesen Brüdern, nun liebe Volksgenossen. Und dann kommt der Höhepunkt seiner Predigt, in Vers 19, dass er sagt, Jesus fordert euch jetzt auf, tut Buße, kehrt um, gebt zu, dass ihr den lebendigen Gott mit Füßen getreten habt durch euren Unglauben und jetzt bekennt eure Schuld. Und hier könnte Petrus, so meinen wir eigentlich, Amen sagen. Aber das macht er nicht. Sondern er fügt noch einen letzten Abschnitt hinzu. Und das ist unser Predigtext heute Morgen. Das klingt fast so wie ein PS, dass er da noch dranhängt. Denn Petrus fühlt sich nicht nur den einzelnen Zuhörern, die da vor ihm stehen, verpflichtet, sondern auch seinem ganzen Volk. Dem ganzen Volk Israel. So wie das auch Paulus gemacht hat. Er hat immer wieder die große Perspektive dieses Volkes im Blick gehabt. Und jetzt folgen ab Vers 20 einige spezielle Sätze, die sind auf den ersten Blick völlig unverständlich. Muss ich Ihnen gleich vorweg sagen, also das ist sicherlich eine der schwierigsten Stellen der ganzen Apostelgeschichte. Wenn wir da durchkommen, dann haben wir eine der schwierigsten Klippen geschafft in dieser Predigtreihe. Darüber wird so gut wie nie gepredigt. Und da stehen einige geheimnisvolle Wörter, die eigentlich nur Juden richtig einordnen können. Und doch geht Petrus hier auf eine Frage ein, die bis heute viele Christen umtreibt. Und die Frage lautet, gibt es für das Volk Israel, also das Volk als ethnische Größe, noch eine Verheißung in unserer Zeit? Hat das Volk Israel für die Zukunft noch etwas von Gott zu erwarten? Ist an Israel immer noch etwas Besonderes? Könnte man fragen. Immer wieder kam ja in der Theologiegeschichte die Meinung auf, dass die Gemeinde Jesu das Volk Israel quasi beerbt hätte und dass viele Verheißungen aus dem Alten Testament für das jüdische Volk, etwa dass Gott sie wieder in ihr Land bringen würde, dass die sich nicht mehr wortwörtlich erfüllen würden, sondern dass die nur noch erfüllt würden in einem übertragenen geistigen Sinn auf die Gemeinde bezogen. Und das wird durchaus auch von manchen vertreten, die die Bibel wirklich ernst nehmen und sonst viele gute Dinge lehren. Aber ist das wirklich so? Petrus sagt es hier eindeutig anders. Er sagt, wenn Israel sich bekehrt, und damit meint er so etwas wie eine kollektive Bekehrung, ein großer Teil des Volkes auf einmal. Er sagt, dann werden drei Dinge geschehen. Dann werden, das steht noch in Vers 19, eure Sünden getilgt werden. Tja, und dann kommt dieser Vers 20. Bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, und dann kommt unser Text. Damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor bestimmt ist zum Christus, zum Messias, nämlich Jesus. Also, es werden drei Dinge geschehen, wenn dieser Großteil Israels sich bekehrt. Es wird die Sünde vergeben werden. Es wird die Zeit der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und es wird der gesendet werden, der den Israeliten zum Messias bestimmt ist, nämlich Jesus Christus. Das heißt auf Deutsch, wenn Israel sich am Ende bekehren wird, nicht nur einzelne Juden, das hat es ja zu allen Zeiten gegeben, aber ein großer kollektiver Teil. Dann gibt es nicht nur Sündenvergebung, sondern dann wird von zwei weiteren Ereignissen das Ganze begleitet sein. Es kommt die Zeit der Erquickung, sagt Petrus, und Jesus wird noch einmal auf die Erde geschickt werden, also die Wiederkunft Jesu. Und jetzt müssen wir fragen, was heißt das eigentlich? Wundern Sie sich nicht, dass sich das Ihnen nicht gleich auf den ersten Blick erschließt. Ich habe auch schwer geschuftet am Schreibtisch, um diese Zusammenhänge herauszuarbeiten. Es kommt die Zeit der Erquickung. Das steht im Griechischen, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wurde ursprünglich hebräisch geschrieben, das Wort Anapsyxis. Und es gibt in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments ein verwandtes Wort, weil Anapsyxis so selten ist. Ein verwandtes Wort, das heißt Anapsyche. Und das bedeutet auch so viel wie Erholung, Erquickung. Und das heißt ruhig und sicher wohnen. Also verstehen Sie, wenn Propheten im Alten Testament dieses Wort gebrauchen, dann kündigen sie dem Volk Israel Erquickung an. Das heißt, ihr werdet einmal in Ruhe und in Sicherheit wohnen. Und das Ganze wird eingeleitet werden durch wen? Durch den kommenden Erlöser. So steht es zum Beispiel in Jeremia 23. Da heißt es, siehe, Vers 5, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, also den Messias, der soll ein König sein, der wird wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit üben. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel wird sicher wohnen. Israel wird sicher wohnen. Da steht dieses Wort für Erquickung, für Ruhe. Und so hat es Gott seinem Volk Israel verheißen. Er hat gesagt, es kommt einmal eine Zeit der Erquickung, der Ruhe, wenn der Erlöser kommt. So steht es ja auch hier in Vers 20. Die Zeit der Erquickung kommt von dem Angesicht des Herrn und er sendet den, der euch zum Messias bestimmt ist, nämlich Jesus. Es kommt die Erquickung und es kommt der Messias wieder auf die Erde. Und genau diesen Begriff benutzt Petrus hier. Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass diese Erquickung kommt, die Buße, die Umkehr, von der Vers 19 redet. Und bis dahin gilt, Jesus ist noch im Himmel. Jesus ist noch in Gottes unsichtbarer Welt. So steht es auch hier in Vers 21. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird. Das heißt, in der Zwischenzeit ist der Messias noch im Himmel, aber nur bis zu der Zeit, in der alles wiederhergestellt wird, wörtlich, in der alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat durch die Propheten. Und damit haben wir einen zweiten interessanten Begriff. Die Zeit der Erquickung, wenn Israel in Ruhe leben wird, Vers 20, ist zugleich die Zeit der Wiederherstellung. In Vers 21, also wenn alles wiedergebracht wird, übersetzt Luther, da steht eigentlich ein Hauptwort. Es ist die Zeit der Wiederherstellung. Wenn die Zeit der Erquickung kommt, wenn der Messias wiederkommt, dann kommt die Zeit der Wiederherstellung. Ja, fragt man natürlich sofort, was wird da wiederhergestellt in Israel? Der Begriff, der dort steht, taucht im Neuen Testament nur hier auf, Apokatastasis. Aber es gibt ein Verb, das davon abgeleitet ist. Können Sie alles wieder vergessen, was ich jetzt sage. Apokatistemi. Nur wichtig, Wiederherstellung, dazu gibt es ein Verb, das häufiger vorkommt, nämlich Apokatistemi. Und dieses Verb, wir wollen ja wissen, was bedeutet Wiederherstellung, wie müssen wir das füllen? Dieses Verb taucht zum Beispiel auf in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Das haben wir schon gehabt, diesen Vers. Da fragen die Jünger ihren Herrn, wirst du in dieser Zeit wiederherstellen das Reich für Israel? Also, die Zeit der Wiederherstellung ist die Zeit, in der das Königreich für Israel wieder aufgerichtet wird. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich fasse es dann später nochmal zusammen, dann kriegen Sie es nochmal alles auf einen Schlag gewissermaßen. Denn eigentlich haben wir unsere Aufgabe schon halb gelöst. Petrus sagt, und das können nur Ohren verstehen, die am Alten Testament geschult sind. Wenn Israel sich bekehrt, was wird dann geschehen? Dann kommt Jesus, der Messias, wieder, der zurzeit im Himmel ist. Dann kommt die Zeit der Erquickung. Das heißt, Israel wird in Ruhe und in Sicherheit wohnen. Und dann kommt die Zeit der Wiederherstellung. Das heißt, das Königreich Israel wird durch den Messias wieder aufgerichtet. Und Petrus fügt hinzu, so haben es ja die Propheten auch schon gesagt. Und das ist jetzt spannend. In der Tat, an vielen Stellen des Alten Testaments macht dieses Verb wiederherstellen genau diesen Sinn. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht häufiger Apokatistemi. Und da beschreibt es ganz genau dasselbe wie in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Israel wird wieder im eigenen Land sicher sein. Das meint wiederherstellen. Ich nenne Ihnen ein paar Belege. Hosea 11, Vers 11. Da sagt Gott, ich will sie wieder wohnen lassen in ihren Häusern. Wörtlich, ich werde sie zu ihren Häusern hin wiederherstellen. Oder Jeremia 24, Vers 6. Da sagt Gott, ich will sie gnädig ansehen und sie wieder in dieses Land bringen. Das heißt, wörtlich, ich werde sie zu diesem Land hin wiederherstellen. Oder Jeremia 50, Vers 19, da sagt Gott, ich will Israel wieder heim zu seiner Wohnung bringen. Wörtlich, ich will sie zu ihrer Weide hin wiederherstellen, dass sie auf dem Karmel und in Baschan weiden und sich sättigen sollen auf dem Gebirge Ephraim und Gilead. Verstehen Sie, das ist ein ganz klarer Befund. Wiederherstellung bei den Propheten im Alten Testament bedeutet, Gott lässt sein Volk Israel in Sicherheit wieder im eigenen Lande wohnen. Und so kann es auch Petrus in dieser Situation nur meinen. Wenn Israel umkehrt, dann werden sie wieder im eigenen Land sicher wohnen dürfen. Das heißt, ohne Fremdbestimmung, sondern sie werden wieder sein, die Herren im eigenen Haus. Vers 20, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, nämlich Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen, haben wir am Donnerstag bei Himmelfahrt gesehen, bis zu der Zeit, in der alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund der Propheten. Also, Umkehr von der Sünde, Heimkehr ins Land, das hängt ganz eng miteinander zusammen, und Wiederkehr des Messias. Ein letztes Zitat aus Jesaja 49, Vers 6, da sagt Gott, wer diese Wiederherstellung bewirken wird. Da heißt es nämlich in Jesaja 49, Vers 6, du bist mein Knecht, da ist der Messias angeredet, um die Stämme Jakobs und um die Bewahrten wiederherzustellen. Und genau so sagt es Petrus hier. Er sagt, wenn ihr Buße tut, dann wird Gott euch die Sünden vergeben, dann wird Jesus, der in Vers 26 auch nochmal als Knecht bezeichnet wird, wiederkommen auf die Erde, dann wird es Erquickung und Wiederherstellung geben und dann wird Israel wieder in Ruhe und in Sicherheit im eigenen Land leben. So ist die Bedeutung dessen, was Petrus hier sagt. Und damit haben wir ein erstes Ergebnis, liebe Freunde. Zu unserer Ausgangsfrage, ist an Israel etwas Besonderes, haben wir ein erstes Ergebnis und das heißt ja. Israel hat eine besondere Verheißung. Das ist unser erster Punkt heute. Israel hat eine besondere Verheißung. Petrus sagt, dieses Volk hat noch etwas zu erwarten. Die Zusagen des Alten Testamentes sind nicht aufgehoben, sie sind nicht ungültig geworden. Und dass wir Petrus hier richtig verstanden haben, das wird bestätigt, wenn wir etwa bei seinem Kollegen Paulus nachschlagen. Lesen Sie das zu Hause mal nach. Paulus legt genau in die gleiche Kerbe in Römer 11. Da macht er auch deutlich, Gott wird seine Verheißung an Israel erfüllen und nicht zurücknehmen. Und da sagt Paulus beispielsweise in Römer 11, 26, und es wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Also der Teil von Israel, der dann in dieser Situation noch lebt, die Paulus beschreibt. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, er wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob, und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde, die Juden zurzeit, um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte, um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht reuen. Gott ändert seine Pläne nicht. Gott hält an seiner Verheißung fest, sagt Paulus. Ganz eindeutig. Und so wurde es den Aposteln von Gott offenbart, dem Petrus, dem Paulus. Und sie hatten das starke Zeugnis des Alten Testamentes hinter sich. Denken Sie nur an die große Stelle Sacharja 12 bis 14, wo in Sacharja 14, Vers 4 dann gesagt wird, am Ende, wenn der Messias wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt auf die Erde, dann werden seine Füße wo stehen? Auf dem Ölberg in Israel. Na klar, wo steht sonst der Ölberg? Also, es gibt wirklich eine besondere Stellung für dieses Volk Israel in der Weltgeschichte. Israel hat eine besondere Verheißung. Und darum kann Petrus hier in Vers 25 in unserem Predigttext sagen zu den Juden, ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern. Ihr habt eine ganz besondere Geschichte. Was Gott versprochen hat im Alten Testament, das ist nicht aufgehoben, das ist im Neuen Testament auch nicht umgedeutet, sondern das ist bestätigt. Und schon im Alten Testament wird gesagt, das zerstreute Israel wird zurückkehren in sein Land und dorthin wird dann der Messias am Ende der Zeit kommen, um seine Königsherrschaft sichtbar aufzurichten. Und dann bricht jene Zeit an, von der Petrus sagt, es ist die Zeit der Erquickung, es ist die Zeit der Wiederherstellung. Und dann wird der Messias von Jerusalem aus über Israel und die ganze Welt herrschen. Und im letzten Buch der Bibel, der sogenannten Offenbarung, gibt uns nach Petrus und Paulus dann der Apostel Johannes noch eine weitere Information. Er sagt nämlich in Offenbarung Vers 20, diese Herrschaft des Messias auf der Erde wird 1000 Jahre dauern. Das ist das 1000-jährige Reich. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen falten. Aber aus meiner Sicht gibt es nichts, was uns dazu drängen würde, diese Zeit der 1000 Jahre nur symbolisch zu verstehen. Und dieses 1000-jährige Reich wird eine Zeit unendlichen Friedens sein. Es wird nicht Frieden werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. haben unsere Glaubensväter gedichtet. Und danach, nach diesem tausendjährigen Reich, wird ein letztes Gericht durchführen, das sogenannte jüngste Gericht. Und danach gibt es dann nur noch ewigen Himmel bei Jesus oder ewige Verdammnis ohne ihn. Ja, Israel hat eine besondere Verheißung. Und aus dieser Sonderstellung Israels haben dann einige den Schluss gezogen und gesagt, naja gut, dann brauchen die Israeliten wohl auch keine Bekehrung mehr zu Gott. Dann gilt wohl dieses Johannes 14, Vers 6 nur für die Heiden, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Dann ist also jeder Jude, nur weil er Jude ist, schon gerettet und Gottes Kind. So hat man gesagt. Und die Frage ist, stimmt das? Hat Israel neben seiner besonderen Verheißung etwa auch einen besonderen Heilsweg? Das ist die Frage. Brauchen auch die Juden Jesus Christus, um gerettet zu werden, oder brauchen sie ihn nicht? Ist Jesu Tod am Kreuz für ihren Gnadenstand relevant, wie der Rabbiner bestritten hat, oder ist er nicht relevant? Brauchen sie, dass Christus für ihre Schuld starb oder nicht? Und darauf antwortet Petrus jetzt in den nächsten Versen. In Vers 22 sagt er, Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Also bei den Juden damals war ganz klar, dieser Prophet, den Mose angekündigt hat, das ist der Messias. Das können Sie in den jüdischen Quellen nachlesen. Es war klar, der Prophet, den Mose ankündigt, das ist der Messias. Und Petrus macht jetzt deutlich, der, den Mose da angekündigt hat, ist Jesus. Er ist der Messias. Denn er hat all diese Vorhersagen über den Messias so lückenlos erfüllt. Er hat die Wunder getan, er ist auferstanden. Er ist in Bethlehem geboren worden. Er ist der Messias. Also seht hin, sagt Petrus, selbst Mose, euer Mose, unser Mose, hat gesagt, es wird der Messias kommen und das ist Jesus und auf den sollt ihr hören. Und Petrus hat auch die Konsequenz genannt, beziehungsweise Mose hat die Konsequenz genannt. Was passiert, wenn ihr diesen Messias, den Mose angekündigt hat, ablehnt? Für den gibt es keine Rettung. Er wird verloren sein. Er wird nicht zu Gottes wahrem Volk dazugehören. Er wird ausgetilgt werden aus dem Volk. Und seht weiter, sagt Petrus, nicht nur Mose hat darüber gelehrt, sondern Vers 24, alle Propheten von Samuel an, wie viele auch danach geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt, sagt Petrus. Das heißt, die haben auch vom Tag der Erquickung gesprochen. Die haben auch vom Tag der Wiederbringung gesprochen. Die haben auch von Israels großer Zukunft gesprochen, die anbricht, wenn der Messias kommt, von Samuel an. Und man fragt sich, warum beruft sich Petrus ausgerechnet auf Samuel? Überlegen Sie mal, wahrscheinlich, weil Samuel den David zum König über Israel gesalbt hat. Und Davids Königtum über Israel war ja das große Versprechen auf Jesus hin. War eine Vorschattung dieses großen Königreiches, das der Messias einmal aufrichten würde. Also man kann sagen, Samuel war der Königsmacher für David. Und David war die große Verheißung auf die Herrschaft Jesu hin. Und deswegen hat Jesus sich ja auch den Davidssohn genannt. Und insofern hat auch Samuel dabei mitgewirkt, den Weg für Jesus vorzubereiten. Mose, Samuel. Und dann nennt Petrus noch einen dritten großen Namen, den haben sie schon entdeckt. Er sagt, Mose hat von Jesus gesprochen, Samuel hat auch seinen Weg bereitet und vergesst mir nicht den Abraham, der ja auch zu euren Vorfahren gehört. Auch zu dem hat Gott schon von Jesus gesprochen. Hier in Vers 25 sagt Petrus das. Nämlich, er hat gesagt zu Abraham, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und dann ist aus dieser langen Geschichte Israels, die mit Abraham begann, schließlich der Messias hervorgekommen. Gottes eigener Sohn. Jesus Christus. Und der ist jetzt die Rettung für alle, aber eben auch für uns Juden, sagt Petrus. Es gilt für alle Menschen. Aber ihr, meine jüdischen Brüder, fügt Petrus noch hinzu, ihr seid besonders privilegiert. Schauen Sie mal, so endet das in Vers 26. Da sagt Petrus, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt. Also von wegen, ihr braucht Jesus nicht. Ganz im Gegenteil, liebe Freunde, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus auf die Bühne der Weltgeschichte geschickt. Und er hat ihn zu euch gesandt, zuerst. Warum? Dass ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit. Für euch zuerst hat Gott seinen Messias, seinen Sohn geschickt. Für euch zuerst ist er am Kreuz gestorben. Für euch zuerst hat er die Strafe auf sich genommen und getragen, damit ihr euch bekehren dürft, damit ihr eure Schuld vor Gott loswerdet, damit ihr nicht gefesselt bleibt an eure Vergangenheit, damit ihr gerettet werdet auf ewig, damit ihr die Chance bekommt, eure Sünde loszuwerden und zu eurem Gott zurückzukehren durch den Glauben an Jesus, dessen Tod am Kreuz in der Tat höchst relevant ist für euren Gnadenstand, wie Petrus gesagt hätte. Was für eine grandiose Argumentation entfaltet Petrus hier. Er sagt in Vers 22, schon Mose hat auf Jesus hingewiesen, dass ihr ihm unbedingt folgen müsst. Und er sagt in Vers 24, und dann alle anderen Propheten von Samuel an haben den Weg zu Jesus vorbereitet. Und dann Vers 25, und sogar Abraham, noch Jahrhunderte vor Mose, bekam es schon mit Jesus zu tun. Denn der Segen, den Gott ihm versprochen hat, für Israel und für die ganze Welt, dieser Segen wurde erst durch Jesus möglich, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und jetzt passt auf, sagt Petrus im letzten Vers, in Vers 26. Er sagt, diesen Jesus, von dem Mose, Samuel und Abraham schon gesprochen haben, ohne es im letzten voll zu begreifen, diesen Jesus hat Gott zuallererst zu euch Juden geschickt. Er wurde in euer Volk hineingeboren. Er ist in euren Grenzen aufgewachsen und hat dort gewirkt. Er hat in eurer Sprache gesprochen, dieser Jesus. Er hat bei euch die ganzen Wunder getan. Er hat zu euch gepredigt. Er war euer Zeitgenosse. Und er ist in eurer Hauptstadt Jerusalem gekreuzigt worden und auferstanden. Warum? Damit ihr euch bekehrt von eurer Sünde. Und damit hat sich der Kreis geschlossen. In Vers 19 hatte Petrus das schon mal gesagt. Ihr sollt euch bekehren von eurer Sünde, ihr sollt Buße tun. Und dann hat er geschrieben, was passieren wird, wenn das einmal ein großer Teil Israels tut, dass dann der Herr Jesus Christus wiederkommen wird auf die Erde und dass er dann sein Reich auch für Israel aufrichten wird. Und seitdem sind viele, viele Juden diesem Ruf zu Jesus, dem Messias, gefolgt. Petrus und Johannes gehörten zu den Ersten. Paulus, das war so einer der Nachzügler. Und 2000 Jahre später dann zum Beispiel Marie Hajos, geboren in Ungarn als Kind jüdischer Eltern. Sie findet den Weg zu Jesus. Sie findet den Zugang zum Neuen Testament. Und sie erfährt dann die Hilfe ihres Herrn mitten im Terror der Nazis, wo sie auch verfolgt wird. Und dann kommt diese Judenchristin Marie Hajos 1959 nach Deutschland, um hier in Deutschland nicht nur über die Folgen des Krieges zu reden, sondern vor allem, um in Deutschland deutsche Heiden zu Jesus Christus als Retter und Herrn einzuladen. Und sie haben es alle eingesehen, sie haben es verstanden, was Petrus hier in Apostelgeschichte 3 seinen jüdischen Freunden, seinen jüdischen Volksgenossen ins Herz schreiben wollte. Diese beiden Wahrheiten, ja, Israel hat eine besondere Verheißung, das ist wahr, aber Israel hat keinen besonderen Heilsweg. Das ist die zweite Wahrheit. Ja, Israel hat keinen besonderen Heilsweg. Sondern es ist der eine Jesus Christus, den wir alle brauchen. Die Heiden genauso wie die Juden. Paulus wird in Römer 3 sagen, es gibt hier keinen Unterschied. Ob Jude, ob Heide, sie sind alle Sünder vor Gott. Und wir brauchen alle, dass Jesus für unsere Schuld starb. Und wir müssen uns alle zu ihm bekehren und am Ende nicht in der Verdammnis zu enden, sondern um Gott zum Vater zu haben und im Himmel anzukommen. Und in Galater 3 sagt Paulus es nochmal in Vers 28, hier ist nicht Jude oder Heide, nicht Sklave oder Freier, nicht Mann oder Frau. Diese Unterschiede sind alle nicht wichtig im Hinblick auf die eine Frage, wie komme ich in den Himmel? Wie wird der allmächtige Gott mein Vater? Wie werde ich mit diesem Gott, den ich mit meiner Sünde beleidigt habe, versöhnt? Es gibt für alle nur diesen einen Namen, Jesus Christus, diesen einen Herrn. Und damals, unter der Predigt der Apostel, sind immer wieder Juden zum Glauben gekommen, haben Jesus als ihren Herrn angerufen. Und so geht es bis in unserer Tage. Allerdings, die Mehrheit des jüdischen Volkes verweigert ihrem wahren Messias nach wie vor das Vertrauen. Und ihre religiösen Führer bestreiten damals wie heute voller Empörung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Denken Sie an das Interview im Spiegel, das ich am Anfang vorgelesen habe. Es ist genau der gleiche Aufstand gegen Jesus als den Sohn Gottes wie seiner Zeit. Aber schon der Prophet Zacharja hat das angekündigt, auf der Zielgerade der Weltgeschichte. Da wird sich Israel als Volk, da wird sich dieser große Teil des Volkes, der dann lebt und der in diesen letzten großen Wirren überlebt durch die Hilfe Gottes, der wird sich zu Jesus Christus bekehren und ihn als den Retter und Messias und den Sohn Gottes anbeten. Und dann werden endgültig jene großartigen Zeiten für Israel anbrechen, von denen Petrus hier in den Versen 20 bis 21 gesprochen hat, die Zeiten der Erquickung und der Wiederherstellung der Königsherrschaft Jesu Christi in Israel. Und von dort aus wird ein Segen ausgehen für die ganze Welt. Und damit können wir eine klare Antwort auf unsere Ausgangsfrage geben. Ist an Israel etwas Besonderes? Ja, Israel hat eine besondere Verheißung. Aber Israel hat keinen besonderen Heilsweg, sondern nur den einen, den der lebendige Gott aller Welt bis heute vorlegt, den er dir vorlegt, wenn du diesen Weg noch nicht gegangen bist, Jesus Christus. Er ruft dich zum Glauben. Er ruft dich, dass du dich ihm anvertraust, dass du zugibst, dass auch du, wie jeder Mensch, vor dem heiligen Gott mit einer offenen Rechnung stehst, mit der offenen Rechnung deiner Schuld. Und dass auch du ohne die Vergebung durch Jesus Christus am Ende dem lebendigen Gott nur als deinem Richter gegenüberstehen wirst. Und dann wirst du auf ewig verloren sein. So ernst ist die Wahrheit, die auch Petrus seinen Leuten hier sagt. Und zum Abschluss lassen Sie mich das noch sagen, diese Doppelerkenntnis, besondere Verheißung, ja, besonderer Heilsweg, nein, wirft ein sehr helles Licht auf unsere aktuelle geschichtliche Situation. Denn was Israel am 14. Mai, also in 10 Tagen, feiern wird, das ist nicht einfach ein geschichtlicher Zufall, was da durch Ben-Gurion 1948 ausgerufen wurde. Nein, wenn der Messias in der Zukunft einmal auf dem Ölberg wiederkommen wird, um seinem Volk Frieden zu bringen, dann ist die Voraussetzung dafür logischerweise, dass dieses Volk in seinem Land lebt. Und diese Voraussetzung wurde vor 60 Jahren geschaffen. Nicht mehr und nicht weniger. Damit sind die Juden, die das gemacht haben, nicht alle schon gläubig. Nein, die meisten sind ungläubig gegenüber Christus. Aber Gott hat diese Situation benutzt, um diese Voraussetzung zu schaffen. Und manchen war das Besondere dieser Situation bewusst. Einer der Fallschirmspringer, die damals dabei waren, als das Land wieder eingenommen wurde, Gershon Solomon, hat darüber berichtet, wie er dann als erstes zu dieser Omar-Moschee ging und auf diesem Tempelplatz anfing, wie ein Kind zu weinen. Und er sagt, wir konnten uns nicht mehr beherrschen. Wir standen während Stunden auf dem Tempelberg. Wir konnten einfach nicht weggehen. Man kann das nicht nachvollziehen, was das für uns für ein Moment war. Dieser Ort ist der Ort des Tempels. Der Tempel ist das Herz und die Seele des jüdischen Volkes. Ich fühlte mich so nah bei Abraham, Isaak, Jakob, David und den Propheten. Es war der wichtigste Tag meines Lebens, sagt dieser Fallschirmspringer. Und dieses Erlebnis prägt nun jeden Augenblick meines Lebens. Und ich fühlte, dass wir eine ganz besondere Mission erfüllt hatten, auf die alle Generationen seit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus gewartet hatten, bis wir sie erfüllen würden. Und wenn man das liest, dann möchte man ihm sagen, lieber Gershon Solomon, begreife bitte, dass alle die, die du da nennst, von Abraham bis zu David, dass sie alle dazu da waren, um auf Christus hinzuweisen, der auch für dich gekommen ist. Die meisten Juden sind sich dieser Zusammenhänge nicht bewusst und sie rechnen absolut nicht mit dem Messias Jesus Christus. Und darum ist es so wichtig, dass auch die Juden, wie alle anderen, erfahren, wer Jesus ist und dass wir alle ihn brauchen und dass wir auch als Christen dazu verpflichtet sind, das, was man Judenmission im besten Sinne nennt, zu unterstützen, nämlich den Juden zu bezeugen, Jesus ist der Retter. Das hat nichts mit Gewalt, nichts mit Bedrängnis zu tun. Das bedeutet auch nicht, dass wir uns als irgendetwas Besseres fühlen. Wir sind genauso Bettler wie die Juden auch. Aber Judenmission bedeutet, dass diejenigen Juden und Heiden, die zu Christus gefunden haben, ihn als ihren Herrn und Retter bezeugen und dass sie diese Wahrheit auch den Juden nicht vorenthalten. Wir alle brauchen den Herrn Jesus Christus in gleicher Weise. Und darum können wir Heiden so froh sein und so dankbar, dass die Botschaft von Gottes Sohn auch zu uns gekommen ist, dass wir ihn auch finden durften. dass wir diese wichtigste Wahrheit der Weltgeschichte auch erfahren durften, dass Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz starb, um deine und meine Verlorenheit zu überwinden, um die Strafe zu zahlen, die wir verdient hätten. Und wer bei Jesus ist, der ist am Ziel seines Lebens angekommen. So soll am Ende das Wort eines ehemaligen jüdischen Rabbiners stehen. Sein Name Rudolf Hermann Gurland. Er war ein besonders gelehrter Rabbiner. Er kannte das Alte Testament auswendig. Überlegen Sie mal, das Alte Testament kannte er so gut wie auswendig. Und er berichtet einmal, er schrieb an einen Freund, als er dieses Alte Testament studierte und das Neue noch nicht wirklich kannte. Da schrieb er diesem jüdischen Freund: Es scheint mir immer so, als fehle der Heiligen Schrift, und er meint damit das Alte Testament, als fehle der Heiligen Schrift etwas. Sagt dieser Rabbiner, der das Alte Testament auswendig kannte, als fehle der Heiligen Schrift etwas. Der eine Brennpunkt, in welchem sich alle göttlichen Strahlen vereinigen. Das Gebäude ist prächtig, aber mir scheint die Spitze oder die Kuppel zu fehlen, die es krönen muss. O lieber Freund, ich stehe am Rande der Verzweiflung. Gott möge sich meiner erbarmen. Verstehen Sie, dieser Rabbi, der hatte das Alte Testament von vorn nach hinten und von hinten nach vorn studiert und er hatte diese großartigen Wahrheiten begriffen und er merkte, das Ganze läuft auf etwas hinaus, was in diesem Alten Testament nicht steht. Und dann lernte er die Botschaft von Jesus Christus kennen. Und dann begriff er ist die Erfüllung. Er ist die Antwort. Und dann wurde er von Herzen Christ, Judenchrist, und beugte sich vor Jesus Christus und betete ihn an als seinen Herrn und Gott und wurde so ein Kind Gottes für Zeit und Ewigkeit. Möge der lebendige Gott uns alle dahin bringen, dass wir uns so vor Jesus beugen und dass wir begreifen, er ist der, den wir brauchen. Er allein. Amen.